Liebe Gemeinde, ja, das ist ja so, dass wir zwar jetzt einige Menschen hier haben, aber die meisten sind immer noch da, irgendwo. Und wir haben festgestellt, eine Predigt, das ist ein schwierig Ding, ohnehin schon 20 Minuten zuhören, wo macht man das sonst im Alltag? Aber im Stream erst recht, ich weiß ja, da kann man vorspulen und Pause machen und da gibt es Rednerinnen und Redner im Netz, die machen das alles so richtig gut. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das so, dass ich das eigentliche Thema sehr klar sage, am Anfang benenne, dass ihr das alle im Kopf habt und dann könnt ihr Pause machen oder gedanklich auf Reise gehen. Dann gibt es ein bisschen Fleisch für diejenigen, die sagen, ich will auch satt werden, ein paar tiefere Fragen. Aber das Eigentliche, das soll leuchten, dass ihr das alle mitnehmt. Und das soll buchstäblich leuchten, denn darum geht's. Wir haben das Thema gehört, wir sind Kinder des Lichts. Das heißt, Gott ist Licht. Man könnte genauso sagen, wir sind Kinder der Liebe, weil Gott ist Liebe. Wir sind Gottes Wunschkinder, seine geliebten Kinder. Er ist Licht und er ist Liebe. Und in den Worten des Apostels klingt das wie folgt. Ich lese den Predigttext, der vorgeschlagen ist für den heutigen Sonntag. Den Rahmen, das Eigentliche, das Wichtige. Aus dem Brief an die Epheser, Kapitel 5, die Verse 1 bis 2 und 8 bis 9. Da heißt es, nehmt euch Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll deshalb von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns alle gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. Ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts oder als Kinder des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Als ich mich so mit dem Predigttext beschäftigt habe, da war es nicht so trüb wie heute, sondern draußen schien die Sonne. Und ich hatte so richtig das Bedürfnis, ach, da jetzt hingehen und meine Nase in die Sonne strecken. Wie schön. Und Gott ist Licht. Also ich bin ja ein Lichtmensch, ich habe das hier und da schon mal gesagt, ich weiß nicht, seid ihr auch Lichtmenschen? Also wenn es so dunkel ist und dann so gehst du raus und die ersten Sonnenstrahlen, das berührt mich manchmal so richtig tief. Ich muss im Sommer nicht ewig auf der Liege liegen, in der Sonne braten, das wird mir dann schnell viel zu warm. Aber aus dem Dunkel ins Licht treten, da kriege ich manchmal richtig Gänsehaut und kann das genießen und freue mich darüber. Und wer solche Erfahrungen kennt, solche Erfahrungen wendet der Apostel an auf unser Verhältnis zu Gott. Wenn du in solchen Momenten merkst, wie gut das tut, wie wohltuend das ist, wie schön das ist, dann erinnere dich daran, was Gott für einer ist. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Ja, Liebe, das kennen wir ja vielleicht auch. Also ich habe eine Frau, ich muss euch mal sagen, ich will euch nicht neidisch machen, aber das ist ja jetzt ganz unangenehm, aber ich habe es schon ziemlich gut. Und ich kenne Verliebtsein auch im Blick auf meine Kinder, dass ich manchmal gar nicht weiß, oh, was mache ich jetzt vor lauter Glück und Dankbarkeit, dass ich diese Menschen habe. Und da muss ich irgendwie was Komisches sagen, manchmal knuffe ich die, muss irgendwas tun, um meine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und das sind so Bilder und das sind Erfahrungen, die der Apostel anwendet auf unser Verhältnis zu Gott. Gott ist die Liebe. Lebt in dieser Liebe. Gott ist Licht. Lebt als Kinder des Lichts. Lasst euch von Gottes Licht, von seiner Liebe bescheinen. Und dann strahlt es weiter dorthin, wo ihr unterwegs seid. Dafür sollen wir hier gewonnen werden. Was uns der Apostel sagt, ist, Dunkelheit und Schatten sind nicht Gott. Finsternis und Kälte sind nicht sein Wesen. Was die Liebe einschränkt, das entspringt nicht seinen Vorstellungen. Menschen abwerten, einteilen in liebenswert und minderwertig, zweitklassig, das ist mit Gott nicht zu machen, solche Unterteilungen. Alles dagegen, was die Liebe zum Leuchten bringt, das will Gott. Alles, was die Liebe in viele kleine Strahlen übersetzt, alles, was dazu beiträgt, dass die Finsternis weichen muss, Das ist Gott eine Freude. Woher weiß der Apostel das? Wo nimmt er das her? Naja, er sagt, Gott hat seine Sonne mitten in dieser Welt aufscheinen lassen. Er hat Strahlen seines Lichts auf die Erde geschickt. Und wer Jesus von Nazareth gesehen hat, der hat es gesehen. Er hat es gehört, er hat es gespürt. Er ist der Christus. Er ist die leuchtende Liebe Gottes. Er strahlte die Freundlichkeit, die Menschenliebe des Höchsten, die Passion, die Hingabe Gottes aus. Im Leben und bis in den Tod. So, daran sollen wir täglich Maß nehmen. Wenn wir beten, wenn wir vor die Tür gehen, wenn wir anderen Menschen begegnen, aber auch, wie wir mit uns selbst umgehen. Wir stehen, alle Menschen stehen im Licht der Liebe Gottes. Und wer da steht, der oder die bringt Frucht. Das färbt ab. Klar, oder? Schön, oder? Eigentlich reicht das schon. Wir hören mal ein paar Klänge Musik zwischendurch. Ich habe es angekündigt, das Eigentliche ist schon gesagt. Wer mag, kann jetzt vorspulen oder sich an den bisherigen freuen. Da steckt so viel drin. Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Und die logische Folge, wir sollen sein Licht weitergeben. Wir sollen davon beschienen werden und es widerspiegeln, seine Liebe verbreiten. Nun hat sich der Schreiber des Epheserbriefs mit dem Grundsätzlichen nicht zufrieden gegeben. Das ist der Rahmen dieses Abschnitts. Die Essenz und die Theologen, die die Texte so ausgesucht haben für die Sonntage, die haben den Rest in der Mitte eingeklammert und haben gesagt, predige das, da hast du genug zu tun. Das stimmt ja auch irgendwie, ist genug Stoff. Aber trotzdem ist es vielleicht ganz gut, wenn man die Bibel aufschlägt, dann liest man ja alles. Und da finden wir den Text als Ganzes und deswegen hören wir jetzt einfach mal den ganzen Text mit Rahmen und Inhalt, auch die 5 Verse zwischendurch. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. Das kommt euch jetzt hoffentlich ein bisschen bekannt vor, das haben wir eben schon mal gehört. Jetzt die eingeklammerten Verse. Weil ihr Gottes heiliges Volk seid, schickt es sich nicht, dass bei euch von Unzucht, Ausschweifung und Habgier auch nur gesprochen wird. Es passt auch nicht zu euch, gemeine, dumme oder schlüpfrige Reden zu führen. Benutzt eure Zunge lieber, um Gott zu danken. Ihr müsst wissen, wer Unzucht treibt, ein ausschweifendes Leben führt oder von Habgier erfüllt ist, und Habgier ist eine Form von Götzendienst, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Lasst euch nicht durch leeres Geschwätz verführen. Genau diese Dinge sind es, mit denen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, sich sein Strafgericht zuziehen. Mit solchen Leuten sollt ihr nichts zu tun haben. Auch ihr gehörtet einst zu Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. In meiner Kindheit und Jugend, falls jetzt noch Jüngere dabei sind, das ist schon sehr lange her, nicht ganz so lang wie Andrea, aber sehr, sehr lange her ist das schon, da wurde über solche Texte, diese Verse mittendrin, gerne gepredigt. Die waren da nicht eingeklammert, die waren fett gedruckt. Von Unzucht, Ausschweifung und Habgier soll in der Gemeinde nicht einmal gesprochen werden. Benutzt eure Zunge, um Gott zu danken, aber nicht um Gemeinde dumme oder schlüpfrige Reden zu führen. Mit Leuten, die so leben, dürft ihr nichts zu tun haben. Über die bricht der Zorn Gottes herein. Sehr konkrete Regeln, die vermutlich nicht nur in Hannover, wo ich aufgewachsen bin, sondern vermutlich auch in Oldenburg hier und da gepredigt wurden, aus gutem Grund. Sie stehen in der Bibel. Aber die Regeln, und das wird jetzt vielleicht einige wundern, was ich sage, ich begründe es gleich, die Regeln stehen nicht auf dem gleichen Niveau wie der Rahmen. Die Verse dazwischen haben nicht die gleiche Autorität wie die ersten und die letzten Verse. Warum das so ist, warum ich das so sehe, dazu gleich. Ich sage nicht, sie sind falsch. Ich sage nicht, die können wir aussortieren, die können wir entsorgen. Ich sage, die mittleren Verse strahlen nicht so hell wie der Rest. Und ich denke, darüber mal nachzudenken, kann ganz hilfreich sein, wenn wir Bibel lesen und manchmal stutzen und staunen und uns fragen, wie sortieren wir das denn ein? Dazu gleich. Zunächst zwei Erfahrungen dazu. Eine aus meiner frühen Kindheit und eine ziemlich aktuell. Ich muss 4 oder 5 Jahre alt gewesen sein und ich war zu Besuch bei meinen Großeltern. Mein Großvater hielt viel von solchen Texten, wie wir sie gerade gehört haben. Mit Leuten, wie es hier heißt, über die der Zorn Gottes hereinbricht, sollte man nichts zu tun haben. Von Ungläubigen hielt man sich besser fern und ungläubig war für ihn nicht Baptisten. Es sei denn, es geht um Mission, dann ist das anders. Und dazu muss man vielleicht wissen, mein Opa war Baptist der ersten Generation. Als er sich hat taufen lassen, wurde er vorübergehend enterbt. Und das macht einen nicht gerade, also macht einen eher radikaler. So war das auch bei meinem Großvater. Wie gesagt, ich war im Vorschulalter und zu Gast bei meinen Großeltern und Opa sagte, Martin, ich weiß, du willst immer mit den Nachbarskindern spielen, aber glaub mir, das ist nicht gut für dich. Besser, du hältst dich von den Ungläubigen fern. Und damit du merkst, wie schön es ist, gehorsam zu sein, werde ich gleich beim Einkauf deine Lieblingssüßigkeiten kaufen, als Belohnung, dass du dich an Gottes Wort hältst und auf Abstand zu den Nichtchristen gehst. Ich weiß die Formulierung nicht mehr genau, aber von der Sache her. Und natürlich, ich weiß auch genau, was dann passierte. Ich war draußen spielen, mein Großvater fuhr einkaufen und der Nachbarsjunge kam. Natürlich spielten wir zusammen. Ich war klein, ich wusste es nicht besser. Nein, man macht das einfach als Kind. Und ihr ahnt es vielleicht auch in dem Moment, mein Großvater kam zurück. Und er sah das, voller Enttäuschung, was da geschah. Und ich fühlte mich wie ein Sünder, wie ein Verräter. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich die Süßigkeiten noch bekommen habe, aber ich weiß, dass er sie vor meinen Augen aus dem Auto geholt hat und ins Haus getragen hat und wie traurig er über mich war, mit welchem Blick er mich ansah. Und ich hatte zutiefst das Gefühl, mich falsch verhalten zu haben. Und ist das nicht wirklich auch ein Ernstnehmen unseres Textes, wörtlich? Lass dich nicht verführen, hab mit den falschen Leuten nichts zu tun. Ja, und wenn der Nachbar nicht glaubt, oder zotige Witze macht, steht doch da. Dann lasse ich doch meinen Enkel nicht mit dessen Kind spielen. Eine zweite Erfahrung. Eine Bekannte erzählt von der Begegnung mit einer Respektperson aus der Gemeinde. Er genießt Ansehen. Er wurde bereits vielen Menschen zum Segen, gilt als geistliche Autorität. Und sie freut sich, als sie ihn trifft und sogar mit ihm allein sein darf. Jetzt kann sie alle brennenden Fragen stellen. Das Treffen läuft aber sehr anders als erhofft. Der Mann verhält sich ihr gegenüber unsittlich in einer sehr eindeutigen, absolut nicht akzeptablen Weise. Die Bekannte ist bestürzt, verletzt, verwirrt. Was mache ich jetzt mit dieser Erfahrung? Das kann doch nicht sein, der ist doch ein Vorbild für viele. Und dann das. Sie überwindet sich, öffnet sich gegenüber einer Vertrauensperson und dann noch einer in der Gemeinde. Es muss doch gesagt werden, da müssen doch andere geschützt werden. Aber sie erlebt, die wollen das nicht hören. Darüber reden wir hier nicht. Unverständnis, Beschwichtigung, Verteidigung, obwohl ihre Erfahrung eindeutig war. Ich habe das verfremdet. Es kam mehr als einmal vor, in vielen Kirchen und Gemeinden. Und sagt nicht unser Text, Von Unzucht soll unter Gläubigen nicht mal die Rede sein. Vor bestimmten Verhaltensweisen hütet euch, das soll unter euch keinen Raum haben, sprecht da nicht rüber. Bei euch ist das Licht zu Hause, die Liebe, das Schöne. Dankt lieber mit eurer Zunge, als unschöne Dinge zu sagen. Das ist sicher nicht die Hauptaussageabsicht unseres Textes, aber so kann man es verstehen und so wurde es vielfach verstanden und es entspricht dem Wortlaut durchaus. Wir stoßen in der Bibel immer mal wieder auf Texte und Formulierungen, wo wir stutzen können und fragen, ist das hilfreich? Kann man das? Soll man das heute leben? Baut das auf? Nützt das? Müsste man es nicht eigentlich ganz anders sagen, eben im Namen des Lichts und der Liebe? Wer sagt, ich bin an alle Worte der Bibel in der gleichen Weise gebunden? Ich unterscheide nicht, was ist zeitlich, was ist zeitlos. Das ganze Wort muss gelten. Der oder die kann sich nicht mit Ungläubigen befreunden. Nach diesem Text nicht. Hat aber Jesus gemacht. Und wer das Wort wörtlich nimmt, der kann eigentlich auch nicht Schulungen machen zum Thema sichere Gemeinde. Und Übergriffe oder missbräuchliche Sprache eben gerade thematisieren, damit die nicht ins Tabu gehen, sondern damit man es im Licht hat und aufmerksam ist. Ich habe eben gesagt, der Mittelteil des Textes strahlt nicht so hell wie der Rahmen. Aber kann man das sagen? Hat die Bibel verschiedene Ebenen der Autorität? Meiner Meinung nach ja. Und dazu möchte ich unseren Blick lenken auf eine hilfreiche Unterscheidung. Unterscheiden wir einmal Werte, Normen und Regeln. Wenn das jetzt zu schnell ist, ihr könnt es zu Hause nochmal in Ruhe anhören, in Wort und Bild. Das ist ja dann der Vorteil. Die biblischen Werte bleiben. Die sind unveränderlich. Sie entspringen nach meinem Verständnis unmittelbar dem Herzen Gottes. Im Text, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Lasst euch vom Licht beleuchten, gebt die Liebe weiter. Das sind Werte, die zu jeder Zeit, in jeder Situation, in jeder Sprache, unabhängig von Raum und Kultur, überall und unbedingt gelten. Und sie überstrahlen alle Normen und Regeln, die es so gibt. Ob du ein Oligarch bist in Russland oder eine Mama im Jemen, das gilt, diese Werte gelten für dich, unveränderlich, ewig gültig. Aber wir brauchen, wenn wir einen Wert leben wollen, dann brauchen wir auch Normen. Normen übersetzen einen Wert in unterschiedliche Situationen oder Verhältnisse. Zum Beispiel in den Alltag, ins Leben, in Beziehungen, in Gemeindeleben, Umgang mit dem Geld und diese ganzen Themen, Politik, Gesellschaft. Normen tragen dazu bei, dass ein großer Wert alltäglicher wird, lebbarer wird. Im Text, Habgier kann doch nicht gut sein. Unzucht, Lüge, das passt doch nicht zum Licht Gottes. Das entspricht doch nicht der Liebe. Normen. Und Regeln schließlich, da wird es ganz konkret. Das ist jetzt das Kleingeld. Da geht es um ein ganz bestimmtes Verhalten in einer ganz bestimmten Situation. Regeln haben immer zu tun mit Kultur, mit dem, wie es um mich herum ist. Was sich schickt, wie der Apostel hier im Text sagt. Was schickt sich? Das kann sich ja mal sehr verändern. Also die meiste Kleidung, die ich hier sehe, hätte sich vor ein paar Jahren noch nicht geschickt in einer Baptistengemeinde. Regeln müssen immer wieder neu gefunden werden, weil sich neue Fragen ergeben, neue Herausforderungen. Eine Regel ist das, was der Paulus hier sagt, erzählt keine schlüpfrigen Witze. Redet über diese Themen, die ich jetzt nenne, besser nicht. Haltet euch bei folgenden Anlässen von Ungläubigen fern. Martin, spiel nicht mit dem Nachbarsjungen. Das ist eine ganz klare Regel. Und das kann man durchaus aus der Bibel ableiten. Häufiger sind in der Bibel Normen genannt. Normen sind zum Beispiel die 10 Gebote. Nicht lügen, nicht töten und so weiter. Hier wird der große Wert, Gott ist Liebe, umgewandelt in eine konkrete Situation. Und noch konkreter sind dann eben die Regeln, die von diesem Allgemeinen die Frage stellen, ja, töten, gilt das denn auch im Krieg? Lügen, ist das schon Lüge, wenn ich meiner Frau sage, das steht hier aber gut und ich empfinde das in dem Moment gar nicht so? Und solche Fragen. Also es gibt Werte, unveränderbar, daraus werden Normen entwickelt und daraus Regeln. Ich komme nochmal zum Eigentlichen, damit wir das immer wieder vor Augen haben. Das Wesentliche bleibt Gottes Licht, Gottes Liebe, unabhängig von Raum und Zeit. Gott ist keine Lüge. Seine Wahrhaftigkeit soll auf uns abstrahlen. Gott ist kein Hass. Und deshalb soll unser Tun von der Liebe durchdrungen sein. Für Gott ist jeder Mensch liebenswert. Daran sollen wir Maß nehmen. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Noch mal etwas Musik. Ich bin am Wochenende mit meiner Frau eine lange Strecke im Auto gefahren in ihre alte Heimat und wir haben uns zurückerinnert. Wie haben wir eigentlich früher solche Strecken gemeistert und wie machen wir das heute? Heute ist das so, ich mache mein Navi im Handy an und mein Gehirn aus. Weitgehend. Ich lasse mich leiten. Ich treffe da keine eigene Entscheidung. Ich weiß, das macht jeder anders, aber ich mache das eigentlich so. Sogar die Verkehrssituation wird da berücksichtigt. In einem Kilometer biegen Sie bitte rechts ab. Das finde ich klasse. Und sogar, welche Fahrspur ich nehmen soll, das ist super. Und weitgehend stimmt auch ungefähr so die Ankunftszeit. Das hilft zur Planung. Das ist einfach super. Und so haben einige von uns Regeln erlebt, die sie zu Hause gelernt haben. Regeln, die dich durch den Alltag navigiert haben. Die haben dir Entscheidungen leichter gemacht oder sogar abgenommen. Und vermutlich waren da Regeln drunter, wo du sagst, da hätte ich gerne darauf verzichtet. Und andere Regeln, die hast du an deine Kinder weitergegeben und die hältst du. Zurück zum Bild. Früher, die Älteren erinnern sich, da gab es Karten. Das ist so aus Papier, da hat man so Straßen, da musste man drauf gucken. Und wenn man dann eine längere Strecke gefahren ist, dann hat man sich das vorher angesehen und hat überlegt, welchen Weg fahre ich, wie komme ich wohl am besten an. Und wenn es voll war auf der Straße, dann musstest du überlegen, soll ich jetzt den Weg wechseln oder soll ich ihn nicht wechseln, wie gehe ich jetzt so damit um. Und natürlich haben auch Schilder geholfen, Wegweiser, damit man weiß, wo man jetzt gerade ist. Die Stadtpläne und Atlanten und Schilder, die kann man ganz gut vergleichen mit Normen. Die geben Orientierung. Die nehmen dir aber die Entscheidung nicht ab. Einschlafen kannst du da nicht. Da musst du immer noch entscheiden. Und jetzt ganz, ganz früher, das ist jetzt wirklich schon lange her, da musstest du dich auf Reisen auf deinen Orientierungssinn verlassen oder auf die Himmelsrichtung, den Kompass, vielleicht sogar auf den Stand der Sonne. Aha, da geht's wohl lang. Wenn du in unbekanntes, dünn besiedeltes Land gingst, dann musstest du nach oben sehen, die Himmelsrichtung. Das ist eigentlich ein wunderbares Wort. Die Himmelsrichtung. Links und rechts und Nord und Süd und Ost und West, die Himmelsrichtung. Das, was sich niemals ändert, die grundlegenden Werte, das, was immer und überall Orientierung gibt. Das hilft. Da sollte man sich einigermaßen sicher sein. Jetzt gibt es Landkarten bald nur noch im Museum. Straßenverläufe verändern sich ständig. Verkehrsdichte, minütlich, sag ich euch. Und jetzt kommt bald das autonome Fahren. Alles wird anders. Aber Ost und West, wo mittags die Sonne scheint, ist Süden. Das bleibt. Unabhängig von Zeit und Raum, ob du in Indien bist oder am Nordpol und ob ich das als Christ frage oder als Moslem oder als Agnostiker, es gibt Dinge, die sind Zeit und Raum überlegen. Wir brauchen Normen und wir brauchen Regeln. Kinder brauchen unbedingt Regeln, aber Regeln können niemals ewig sein. Bei uns zu Hause war das so eine Regel, im Dunkeln bist du zu Hause. Das war klar, das war einleuchtend, konnte ich mich dran halten. Irgendwann habe ich gemerkt, das fühlt sich im Sommer irgendwie ganz anders an als im Winter. Und irgendwann so mit 18 war ich darüber hinausgewachsen. Ja? So ist das manchmal mit Regeln. Angewandt auf unseren Text, es soll uns in allem um Gott gehen, den Höchsten. Auf ihn und seine Werte sollen wir uns ausrichten. Wenden wir unser Gesicht der Sonne zu, dann fallen alle Schatten hinter uns. Es gibt ja durchaus Schatten, bei dir, bei mir auch. Habgier, Unzucht, Wortsünden in aller möglichen Form. Wo fängt aber Habgier an? Wo kann man denn überall genau sündigen mit der Zunge? Schwer ein für alle Mal zu definieren. Hingegen positiv gesagt, die Werte sind klar. Christus ist das Licht. In ihm zeigt sich die ganze Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Und sie soll sich auch in uns zeigen, sagt Paulus. In unserem Humor, in unserer Freiheit, in unserem Gehorsam, in unserer Gastfreundschaft, in unserer Sexualität, in unserem Respekt vor anderen, in unserem Gemeindeleben, in unserer Steuererklärung, in unserem Kreuzchen auf dem Wahlzettel und bei jedem Einkauf. Warum? Weil Gott das Licht ist und die Liebe. Und in seinem Licht sind wir geborgen. Amen.